Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst. Die Absicht ist heute wirklich diejenige, dass die Predigt hinführt in die gemeinsame Lobpreiszeit. Der Titel, der drückt ja schon aus, dass es darum geht, sich ganz völlig auf Gott zu konzentrieren. Nur du allein, mein Vater im Himmel, Jesus Christus, nur du allein im Fokus meiner Anbetung. Deswegen zuerst die Predigt, um dann aus voller Kehle dann einstimmen zu können in den gemeinsamen Lobgesang unseres Gottes. Wenn es um Musik geht, ist es für eine Gemeinde immer wieder die Nagelprobe, ob es ihr gelingt, über alle Generationen hinweg auch zusammenzuhalten. Denn der Musikgeschmack, der verändert sich einfach im Laufe der Zeit. Und was die Jugend an Musikgeschmack nun hat, an Musikrichtungen hört, wird für unsere Senioren nicht unbedingt gerade so Mainstream-mäßig sein. Und umgekehrt genauso. So zeigt sich also anhand der Musik, ob es uns gelingt, gegenseitig mit Respekt und Rücksichtnahme zu begegnen und die gemeinsame Mitte zu suchen. Und heute wird es darum gehen in diesem Gottesdienst, dass als Abschluss unserer Predigtreihe über Psalm 73 wenigstens jetzt zum Schluss diesem Umstand Rechnung getragen wird, dass der Psalm ja eigentlich Musik ist. Es ist ein Lied, was in der Bibel drin steht, von 150 Liedern allein in diesem Liederbuch der Psalmen, 150 Lieder. Und deswegen soll es heute auch ein bisschen um Musik gehen, und ich habe mich da für zwei unterschiedliche Musikrichtungen entschieden, die ich dann mal näher vorstellen würde. Wir kommen da gleich drauf. Zwischen diesen beiden Musikstilen und Musikstücken liegen also mehr als 300 Jahre. Und Sie werden das gleich merken. Ich erinnere mich noch gut an meine Jugendzeit. Da war es zum Beispiel stark umstritten, ob es sowas wie christliche Rockmusik überhaupt geben darf. Also das Darf war hier im Vordergrund. Da ging es dann aber um richtige schwere Bands wie Arno und Andreas, Theophiles, Petra. Das war so. Und Schlagzeug im Gottesdienst, undenkbar. Und ein Cajon, also das war überhaupt noch nicht erfunden. Also so alt bin ich schon. Ist kein Thema mehr. Heute haben wir ganz andere Musikrichtungen, die in dem Gottesdienst dann auch vorkommen können. Wir haben von Psalm 73, von seiner ursprünglichen Fassung, wie er vertont worden war, leider keine Noten mehr. Das wäre nämlich die Krönung gewesen, wenn wir heute Originalton Asaph hier hören könnten. Es gibt auch kein YouTube davon, YouTube-Video, wo die Originalmusikinstrumente zu sehen sein könnten. Deswegen, ich habe mich für zwei unterschiedliche Musikstile entschieden. Das erste Musikstück geht auf den texanischen Gospel-Rapper Lecrae Moore zurück. Der hat im Jahr 2010 dieses Lied geschrieben. Das ist ein recht moderner Zeitgenosse, wenn man sich das mal anschaut. Das ist richtig gut, ja, also richtig spaßig. Aber vom Inhalt her absolut zentral und zutreffend. Er hat eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich und hat dieses Lied, das wir spielen, was wir anschauen werden, richtig zentral die Kernbotschaft des Evangeliums getroffen. Das zweite Musikstück ist ungefähr mehr als 300 Jahre älter. Die Musik geht auf Johann Sebastian Bach zurück. Keinen geringeren als den bedeutendsten Vertreter der Barockmusik wohl überhaupt. Wir werden also in beide Musikstücke reinhören und uns beide anhören, wobei ich natürlich genau weiß, dass man mit Musik sich irgendwie zwischen alle Stühle setzen kann. Man kann nie einen gemeinsamen Musikgeschmack finden, wo alle begeistert sofort in die Höhe springen und sagen, jawohl, das ist das Ding. Also muss man auch nicht tun. Wir haben hier im Gottesdienst jung und alt gemeinsam. Und man muss sich die CD ja auch nicht kaufen, weder die von Bach oder von Lecrae, um sie sich abends vor dem Schlafengehen anzuhören. So weit müssen wir es nicht treiben. Aber dass wir das wahrnehmen, wie unterschiedlich Musikstile sein können, tut es uns durchaus auch mal gut, hier im Gottesdienst das Spektrum anzuschauen. Entscheidend wichtig ist mir diese Botschaft, dass Psalm 73 nicht irgendein antikes Musikstück ist, was damals mit der Zeit des ersten Jahrtausends vor Christus seine Gültigkeit verloren hat. Sondern egal in welcher Zeit ich lebe, ob ich denn zu Asaphs Zeiten, Davids Zeiten, Salomos Zeiten gelebt habe oder ob ich zur Zeit eines Johann Sebastian Bach gelebt habe, 17. bis 18. Jahrhundert im Übergang, oder ob ich heute lebe in einer Zeit von Lecrae Moore, die Inhalte bleiben dieselben. Und die Aktualität dessen, was uns Asaph mit auf den Weg gegeben hat, Gott ist genug, verliert niemals an Bedeutung. Deswegen die unterschiedlichen Musikstile heute mal. Ich lese jetzt erstmal den Originalton von Asaf vor im Wortlaut. Also nicht jetzt musikalisch, ich werde da auch nichts vorsingen hier. Das kommt dann gleich später. Wir werden die Parallelen in den anderen Musikstücken sofort wiederfinden, wenn wir den Text von Asaf erstmal als Grundlage haben. Asaf schreibt Folgendes. Ich zitiere einfach den Abschluss dieses Psalms von Vers 23 bis Vers 28. Wenn Sie es in englischer Sprache lieber haben, können Sie es auf den Infoblättern dann auch dort in Englisch mitlesen. Er sagt Folgendes. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch, Gott, alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein, mein Herr und Gott. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, deine wunderbaren Taten will ich weitererzählen. Soweit dieser Text, wie uns Asaf mitgegeben hat. Das sind mir jetzt heute zum Abschluss dieser Predigtreihe über Psalm 73 zwei Akzente wichtig. Und ich wünsche mir sehr, dass uns diese beiden Akzente weiter begleiten können. Durch dieses ganze Jahr 2014 hindurch, durch unser ganzes Leben hindurch meinetwegen. Der eine Akzent, Gott, da habe ich mehr als genug. Mehr als genug. Und der zweite Akzent, mit Jesus bin ich auf der Habenseite. Also kennen die Kontobewegungen, die Sollseite, die roten Zahlen, aber mit Jesus bin ich auf der Habenseite. Asaf beschreibt uns in diesem Lied, das er uns mitgegeben hat, sehr ausführlich und detailliert, wie er in diese Neidfalle getappt ist. Und das hat bei ihm eine richtig tiefe Krise ausgelöst. Er beneidete nämlich die Menschen, die in seinem Umfeld lebten, ohne Gott und dennoch erfolgreich und wohlhabend und gesund ihr Leben gemeistert haben. Denen ging es wohl gut, während er selber sich eher so auf der Schattenseite des Lebens wiederfindet und ziemlichen Problemen ausgesetzt war. Und dann fragt er sich, wie kann das sein? Das passt ja nicht zusammen. Es ist nicht nur unfair, dass die Guten da leiden müssen und diejenigen, die ohne Gott leben können, in Saus und Braus leben können. Das ist nicht nur unfair, sondern auch völlig unbegreiflich. Das sprengt meine Logik. Mein Verstand ist hier restlos überfordert, das verstehen zu können. Diese Anziehungskraft eines attraktiven und erfolgreichen Lebens ohne Gott nimmt nun auch Lecrae Moore in seinem Lied God is Enough jetzt auf die Schippe. Und er sieht jetzt praktisch dasselbe, was Asaf auch gesehen hat. Da gibt's Leute, die haben keinen Gott und trotzdem meistern die ihr Leben irgendwie. Ich habe mal versucht, diesen Text in die deutsche Sprache zu übertragen, aber ich muss sagen, angesichts des Slangs, also den er verwendet als Gospel-Rapper, ist das eine richtig große Herausforderung, vor der selbst unser gebürtiger Amerikaner Rob George manchmal die Segel streichen musste. Also da gab es auch Formulierungen, die nicht mal ihm vertraut waren. Also von daher, aber wir kriegen die Spur gut hin. Also es ist wirklich kostbare Texte. Geht ungefähr folgendermaßen. Er schreibt, wir sind beeindruckt von diesen Ladies, die Mercedes fahren, die andere so verrückt machen. Also ihre Kerle nämlich, ja. Und wir werden dabei auch verrückt. Wir sind so beeindruckt von diesen Typen, die sie eifersüchtig machen, von denen sie angehimmelt werden. Und wir werden dabei auch verrückt. Und jetzt blendet er um. Ich bin so beeindruckt von dem König auf dem Thron, der sein himmlisches Zuhause verließ. Er machte nichts falsch, ohne Sünde. Und sie kreuzigten ihn dennoch an dieses Holz. Und da hat er es vollbracht. Es war unfassbar, welch eine Bühne ihm die Auferstehung von den Toten bereitete. Das begeistert mich. Nun, du kannst emporfliegen, schreibt er weiter, du kannst emporfliegen, jeden Stich machen, mit Geld nur um dich werfen. Du kannst der Coolste sein, du kannst Gucci-Fan sein. Du kannst der Reichste, der Schlauste, der Härteste sein, alles davon. Aber ich garantiere dir, bevor ich sterbe, sind sie weg. Wir sind es gewohnt, vieles zu wollen. Alles das, was uns im Fernsehen gezeigt wird. Bildung und Autos, Kleidung, Modezeugs und Schmuck. Aber wir sind auf die falschen Dinge ausgerichtet. Jetzt habe ich meine Augen auf dich gerichtet und jetzt weiß ich, Gott ist genug. God is enough. Schauen wir uns Le Cray Moore an. Wir haben es geschafft. Man muss den Musikgeschmack ja nicht teilen, ja, aber die Inhalte finde ich absolut genial. Wie es Le Cray hier gelungen ist, seinen Blick wegzuwenden von all dem, was ihm die Werbung im Fernsehen vorgespielt hat. Und er dann letztlich sagt, Gott, du bist mein guter Hirte. So wie wir es am Anfang auch gebetet haben in diesem Psalm. Und dann beschreibt er, was es ihm bedeutet, wenn Gott sein Hirte ist. Wie er von Gott geführt wird, wie er versorgt wird, wie Gott seinen Durst nach Leben stillt. Auch ohne diese ganzen weltlichen Angebote, die ihm, dass er vor die Augen geführt werden, er dennoch Frieden erleben kann, Erfüllung gefunden hat, auch wenn manche Wünsche für ihn unerfüllt bleiben. Letztlich konzentriert sich das alles nur noch auf diesen einen einzigen Wunsch. Gott, du sollst in meinem Leben immer stärker zum Zug kommen. Das wünsche ich mir. Mehr von dir. Und weniger ich. Ich möchte mehr zurücktreten. Du sollst in den Vordergrund meines Lebens kommen. More of you and less of me, God. Gott, du bist mir genug. Mehr als genug. Asaf schreibt es so. Herr, wenn ich nur dich habe, dann bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Das ist ein starker Kontrapunkt für unser Leben, indem uns ja, und Sie werden es alle wahrscheinlich ebenfalls so bestätigen, indem uns ja so vieles Erstrebenswerte vorgegaukelt wird, was man alles zum Glück haben sollte, müsste, muss vielleicht sogar. Ein Leben, das doch allzu oft getrieben wird von einer inneren Unruhe, von diesen ungestillten Bedürfnissen, die nach Befriedigung lechzen, schreien, von einer Unzufriedenheit, von einer Angst, irgendetwas verpassen zu können, zu kurz zu kommen vom Leben. Es muss irgendwie immer noch mehr geben, noch schneller gehen, noch mehr Reichtum, noch größere Erfahrungen, noch spektakulärere Erlebnisse, noch stärkerer Kick, noch mehr Einfluss und Macht. Diese unersättliche menschliche Gier nach mehr macht manchmal nicht mal vor dem Glauben Halt. Dieses kindliche Vertrauen in Jesus Christus, in den Vater im Himmel, wird permanent bedrängt von einer Erlebnisreligion, in der Gott eben nicht mehr genug ist, sondern hier steht dieser von Unzufriedenheit getriebene Mensch im Zentrum. Auch in der Gemeinde, dieses schlichte Zusammenleben der Christen, wo man so von Herzen und in aller Treue Gott nachfolgt und sich zusammen in der Gemeinde arrangiert miteinander, wird verdrängt von einer Anspruchshaltung, und die aus dem unersättlichen Hunger nach immer größeren Erlebnissen das übersieht, was Gott uns bereits aneinander geschenkt hat. Was wir haben können, eben weil wir Gott im Zentrum unseres Gemeindelebens haben. wir merken, dieses immer mehr haben wollen, steckt ganz stark in unserem menschlichen Wesen drin. Aber Le Gray schreibt es, Asaph erwähnt es und wir werden es später auch noch in den Sätzen von Bach wiederfinden. Das ist eine Sackgasse. Wir können nicht immer einen draufpacken. Es ist eine Sackgasse und je früher wir das erkennen, desto schneller kommen wir wieder auf den Weg, den Gott uns führt. Nämlich den Weg, wo es heißt, Gott, du bist genug. Und in dir habe ich mehr als genug sogar. Du bist alles, was ich brauche. Wie wohltuend und wie entkrampfend liest sich auf diesem Kontrast, den wir als Menschen immer wieder empfinden, diese Haltung von Blaise Pascal aus dem 17. Jahrhundert. Und dieser Blaise Pascal als Physiker, Mathematiker und Philosoph war immerhin einer der hellsten Köpfe, die jemals auf dieser Erde gelebt haben. Und trotzdem lebte er als Christ in einem ganz schlichten und kindlichen Vertrauen Gott gegenüber. Und er sagte Folgendes, diese Haltung finde ich absolut genial. Ich weiß nicht, was mir nützlicher ist. Gesundheit oder Krankheit, Reichtum oder Armut. Und ebenso ist es bei allen Dingen der Welt. Diese Entscheidung übersteigt die Kraft der Menschen und Engel. Was mir nützlich ist oder schädlich, bleibt mir verborgen. Es ist dein Geheimnis. Ich will es nicht ergründen. Ich will nur anbeten. Dieser Satz war der Hintergrund, warum wir die Lobpreiszeit an die Predigt anschließen. Um das so sich selber zu vergegenwärtigen und quasi zu antworten in diesen Liedern. Gott, auch wenn ich dich nicht verstehen kann, wie du mich führst, in welche Herausforderungen du mein Leben hineinstellst, welche unerfüllten Wünsche und Bedürfnisse du mir zumutest. Ich kann es nicht ergründen, ich will es auch nicht ergründen, aber ich will dich anbeten. Du bist alles. Genug. Mehr als genug. Alles andere möchte ich dir überlassen, was für mich wichtig ist. Ich will zufrieden sein. Und dich anbeten, auch bei den unerfüllten Wünschen. Selbst wenn Leib und Seele verschmachten, so hat Luther dieses Zitat von Asaph übersetzt, wenn Leib und Seele verschmachten, dann bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Gott, wenn ich dich habe, dann ist gut. Anbetung ist die Haltung, die staunend betrachtet, wer Gott ist. Und da ist der Anbetende so sehr mit Gott beschäftigt, dass es dabei durchaus vorkommen kann, dass er seine eigenen Probleme vergisst. Da denkt gar nicht mehr dran, dass er tatsächlich richtig große Schwierigkeiten am Arbeitsplatz hat. Dass er richtig vor Herausforderungen gestellt ist. In dieser Anbetung Gottes kann es wirklich vorkommen, dass man vergisst, selber Probleme zu haben. Der Fokus ist auf Gott gerichtet. Was habe ich in dir, Gott? Oder was für ein Glück bedeutet es, in deiner Nähe sein zu dürfen, um mit dir eine lebenslange Beziehung zu pflegen? Asaph drückt es wörtlich so aus, die Elberfelder gibt es sehr gut wieder, mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Gott ist mein Fels und Teil meines Lebens, sagt Asaph hier. Was für ein Glück. Selbst wenn alle Säulen, auf die mein Leben irgendwie gebaut ist, ins Wanken geraten sollten, wie wir es bei Asaph ja festgestellt haben, da ist manches erschüttert worden, manches in sich selber zusammengefallen. Selbst wenn das geschehen sollte, wenn Säulen meines Lebens einstürzen, ist Gott und bleibt Gott für immer Fels. Die Grundlage, darauf ist das Leben gegründet. Was für ein Glück. Jesus selber bleibt auch in den schwersten Lebenssituationen. Er bleibt auch im Moment meines letzten Atemzuges auf dieser Erde. Und hier kommen wir jetzt nahtlos zum zweiten Lied, wie ich es versprochen habe. Ein weiteres Lied, das Asafs Anliegen aufgegriffen hat. Was die wenigsten wissen, dieses zweite Lied geht im Original zunächst einmal gar nicht auf Johann Sebastian Bach zurück, sondern ist nochmal 50 Jahre älter. Da hat ein gewisser Martin Jahn im Jahr 1661 einen Choral geschrieben mit ziemlich vielen Versen, ziemlich vielen Strophen. Dieser Choral ist zwar vom Wortlaut her bekannt, aber er wird eigentlich nirgends mehr gesungen. Er ist nicht verloren, aber für die Gemeinde nicht mehr zugänglich, so sage ich mal. Aber zwei Strophen, die wurden 50 Jahre nach dem Erstellen von diesem Choral von Johann Sebastian rausgenommen und in eine seiner Bach-Kantaten eingebaut worden. Diese Bach-Kantate, Herz und Mund und Tat und Leben. Könnt ihr im Bach-Werke-Verzeichnis mal nachschauen. Und dann nimmt Bach jetzt zwei von diesen Strophen von Jahn und baut die jetzt damit ein. Und diesem Umstand verdanken wir es, dass wir heute noch diese Strophen hören können, dass sie uns vertraut sind. Denn Bach hat praktisch diese beiden Strophen durch eben seine Kantate letztlich unsterblich gemacht. Auch wenn wir von Jahren nichts mehr wissen, das ist wohl Musik, so sage ich es jetzt mal ein bisschen plakativ, das ist wohl Musik für die Ewigkeit. Musikalisch ist Bach zugegebenerweise doch etwas von Le Cray entfernt. Dennoch auch von zeitloser Schönheit und inhaltlicher Klarheit, dass wir im 21. Jahrhundert wirklich gut darin tun, diese Musik auch in unseren Gottesdiensten aufleben zu lassen. Und auch da weiß ich, die Musikgeschmäcker gehen auseinander, aber wir haben da einen respektvollen Umgang miteinander und wir hören uns jetzt Barockmusik an aus dem frühen 18. Jahrhundert im Video. Es sind diese beiden Strophen, die Bach hier hinein verwoben hat. Wohl mir, dass ich Jesum habe. O, wie feste halt ich ihn. Dass er mir mein Herze labe, wenn ich krank und traurig bin. Jesum habe ich, der mich liebet und sich mir zu eigen gibet. Ach, drum lass ich Jesum nicht, wenn mir gleich mein Herze bricht. Und die zweite Strophe ist uns dann vertrauter. Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft. Jesus wehret allem Leide, er ist meines Lebens Kraft. Meiner Augen Lust und Sonne, meiner Seele Schatz und Wonne. Darum lass ich Jesum nicht aus dem Herzen und Gesicht. Auch darin merken wir die Parallelen zu Asaf, die Martin Jahn und dann auch Johann Sebastian Bach hier zum Ausdruck gebracht haben. Wenn ich Jesus habe, bin ich jederzeit auf der Habenseite des Lebens, völlig unabhängig davon, wie tief ich selber oder andere Menschen mein Leben im Soll sehen. Wenn ich Jesus habe, bin ich auf der Habenseite. Was für ein Glück, sich an Jesus festhalten zu können und gleichzeitig, wenn meine kleine Hand ihn fasst, von seiner großen Hand umschlossen und festgehalten zu werden. Was für ein Glück, unablässig von ihm geliebt zu werden. Für diese Liebe gibt es einfach keine Steigerungsform, eben kein Mehr. Die ist schon absolut. Diese Liebe ist einfach nicht mehr zu toppen. Dieser Gott, der sich selbst opfert, ist einmalig. Wie nah kommt Gott den Menschen, als Jesus Mensch wurde? Wie nah kommt er dir in deinem Leben? Welch eine Nähe zu Gott ist möglich, seit Jesus am Kreuz das Trennende überwunden hat? Wie nah darf ich ihm sein im Glauben an ihn? Diese Nähe ist mein ganzes Glück. Oder so wie es Paulus den Ephesern geschrieben hat, aber weil Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Nahe bei Gott. Gerade in unserer Zeit und in unserem Land dieser extremen Widersprüche brauchen wir diese Nähe zu Jesus Christus stärker als je zuvor, so ist mein Eindruck. Denn einerseits leben wir hier in einem Wohlstand, wie es ihn so für die breite Bevölkerung in Europa noch nie gegeben hat. Wir genießen eine erstklassige medizinische Versorgung und erfreuen uns einer nie zuvor erreichten Lebenserwartung, wenn wir diese biblischen Zeiten mal ganz unberücksichtigt lassen. Im 17. Jahrhundert, nur mal zum Vergleich, im 17. Jahrhundert, dem Jahrhundert, in dem Blaise Pascal lebte, in dem Martin Jahn lebte, in dem Johann Sebastian Bach geboren wurde, im 17. Jahrhundert betrug die durchschnittliche Lebenserwartung 17 Jahre, bedingt durch diese extrem hohe Säuglingssterblichkeit und den 30-jährigen Krieg. Wer 18. Geburtstag feiern konnte, war überdurchschnittlich alt. Aber Jan schreibt in diesem Jahrhundert, Jesus bleibet meine Freude. Heute starten wir mit 60 mal gerade durch in den zweiten Frühling. Und den haben die damals nicht erlebt. Okay, wir schmieden Pläne für unseren Ruhestand. Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit, noch nie zuvor waren die Perspektiven für ein gesundes und glückliches Leben besser. Danke, Jesus. Und dennoch war wohl noch nie zuvor eine Zeit stärker von der Unzufriedenheit geprägt. Das passt doch einfach nicht zusammen. Da ist es so zentral wichtig, sich hier vor Augen zu führen, was ich in Jesus habe. Was haben wir in Jesus? Was für ein Glück. Diese Unzufriedenheit, die rührt daher, dass wir das Glück außerhalb von Jesus suchen. Wir möchten Jesus schon, ja, aber gleichzeitig auch immer mehr von dem anderen. Jesus ist eben nicht mehr gut genug. Gott nahe zu sein ist gut, aber unser Glück beziehen wir aus anderen Punkten, aus Wohlstand und Reichtum, aus Urlauben, aus Gesundheit, Harmonie oder Wellness oder Sport oder spektakuläre Erlebnisse. Da wird unser Glück verankert. Und das kann nicht gut gehen. Dass Sie mich nicht falsch verstehen, diese Dinge, die ich aufgezählt habe, die sind wirklich gut und man kann sie auch wirklich genießen, aber sie sind nicht geeignet, daraus das Glück des Lebens zu beziehen. In diesem Jahrhundert, im 17. Jahrhundert nämlich, des großen Elends, da weisen uns Martin Jahn, Jesus bleibet meine Freude. Blaise Pascal, auch Paul Gerhardt gehörten in dieses Jahrhundert hinein oder auch später Bach und noch viele andere mehr. Die weisen uns inmitten dieses großen Elends auf Jesus Christus hin. Jesus allein. Nur du. Oder so wie es Le Cray in unseren Tagen auf den Punkt gebracht hat. God is enough. Gott ist genug. Da ist mein ganzes Glück zu finden. In seiner Nähe, mit ihm im Blick, im Fokus. Auch wenn wir auf manches Erstrebenswerte verzichten müssen, er ist unser Glück. Er allein bleibt uns. Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft. Jesus wehret allem Leide. Er ist meines Lebens Kraft. meiner Augen Lust und Sonne, meiner Seele Schatz und Wonne. Darum lasse ich Jesus nicht aus dem Herzen und Gesicht. Ich möchte beten und wir lassen dann gleich überfließen in die gemeinsame Lobpreiszeit, wo wir alle antworten können, ja Gott, du bist genug. Jesus, mit dir bin ich auf der Habenseite. Ich möchte dich vor meine Augen bekommen, möchte dich anbeten und dich mit in mein Leben hineinnehmen und in dir wirklich genug haben. Lasst uns erst beten. Jesus, vielen Dank dafür, dass du in unser Leben gekommen bist, als der größte Schatz, der uns jemals passieren konnte. Vielen Dank dafür, dass du dich selber geopfert hast und alles Trennende, was zwischen uns und Gott gestanden ist, ausgeräumt hast, bezahlt hast, dass wir Vergebung erleben können, Versöhnung mit dem Vater im Himmel erleben können. Was für ein Glück, dass wir dich haben. Jesus, und nun hilf du uns in unserem Leben, in diesen vielen Widersprüchen, in die wir hineingestellt sind, unseren Fokus ganz stark auf dich zu richten, dich vor unser Gesicht zu bekommen, dich zu sehen in deiner ganzen Schönheit und Pracht, in all dem, was du getan hast und was du uns bedeutest, dass wir unser Glück aus dir beziehen und darin genug finden für unsere unzufriedene Seele, zum Frieden kommen in dieser ewigen Gemeinschaft mit dir, Herr. Und wir möchten dir jetzt mit Texten und mit Melodien, die andere geschrieben haben, aber letztlich aus unserem Herzen kommen, wir möchten dir die Ehre geben, wir möchten groß von dir singen und von dir denken und sprechen, weil du wirklich alles in allem bist. Wir haben in dir mehr als genug. Und so beten wir weiter in diesen Liedern, die wir gemeinsam singen.